In Köln hier ist er eine Instanz, das kann man wirklich sagen, und zwar weit über seinen Einsatzort in der Südstadt hinaus. In den 35 Jahren als Pfarrer der Lutherkirche hat Hans Mörter sich immer eingemischt in gesellschaftliche Diskussionen. Er hat sich eingesetzt für Geflüchtete, Obdachlose und sozial Benachteiligte. Am Sonntag wird er in einem Gottesdienst entpflichtet. Vorher ist er aber noch bei uns vorbeigekommen. Ich freue mich sehr. Hallo Herr Mörter.
Ja, hallo Herr Mörter.
Was genau heißt denn entpflichtet?
Ja, bisher war ich verpflichtet, als Pfarrer für alle da zu sein, die zu mir kommen aus der Gemeinde. Und ich möchte heiraten, ich möchte eine Beerdigung, Taufen, Seelsorge, irgendwelche Probleme, egal was, da musste ich immer für die da sein und Gottesdienste halten regelmäßig. Und das muss ich jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich einfach Nein sagen oder vielleicht auch Ja. Aber das liegt dann an mir.
Und werden Sie viel Nein sagen? Haben Sie das schon im Gefühl?
Ich habe schon zu einer Trauung Nein gesagt und war ganz stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Also verweise dann an andere. Und ich würde mal sagen, das hängt von Einzelsituationen ab, so irgendwo. Aber erstmal nehme ich einfach auch Abstand ein Stück weit. Aber das eine oder andere will ich trotzdem tun.
Das heißt, als verpflichteter Priester geht eine ziemlich lange Ära zu Ende. Ja. Welche Gedanken bewegen Sie da, wenn Sie ein bisschen zurückblicken? Das haben Sie bestimmt schon gemacht.
Also, wie der Ludwig Sebus, ein Freund von mir, auch sagt, ich bereue gar nichts. Genau das ist bei mir auch so. Ich freue mich über eine ganz, ganz tolle Zeit, in der ich viel, viel, viel gelernt habe. Und ich sage das so, ich habe in den letzten 40 Jahren in meinem Dienst das ABC des Lebens gelernt. Jetzt kann ich damit Wörter bilden und ganze Sätze formulieren. Damit fange ich jetzt an.
Also, zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel der Einsatz für Menschen, sagen wir so, gegen Ungerechtigkeit und Gnadenlosigkeit. Das heißt also, es gibt die Vorvor-Außengrenze der EU mitten in Afrika. Und da will ich in ein afrikanisches Land Anfang des Jahres fahren mit meinen Kontakten. Die Bodyguards, die sind schon gebucht. Und zur Situation in einem Lager berichten, das öffentlich machen, weil das einfach unglaublich ist, wo Eritrea seit 6 Jahren ungefähr festgehalten werden, damit sie nicht an die Küste kommen, gefangen gehalten werden mit europäischem Geld. Das weiß kein Mensch und ich werde da Menschen treffen, habe Zugänge dazu, das ist nicht so einfach. Ich hoffe, dass ich dann einen guten Redakteur noch an der Seite habe oder Redakteurin wahrscheinlich. Und ja, das ist so ein Beispiel, ne?
Also vor allen Dingen im sozialen Bereich.
Ja, aufrütteln. Thema Kinderarmut bleibe ich dran, ganz massiv. Das mache ich ja schon ganz lange an der Lutherkirche. Das läuft auch weiter, diese Weihnachtswunschaktion, die wir seit 15 Jahren machen, wo Kinder, die nichts haben, die vor allem alleinerziehende Mütter, die im Armutsbereich sind, die Kinder haben aber Träume und Wünsche und wir erfüllen die und wir setzen keinen Deckel. Wir sagen, überlegt euch, guckt, das muss sinnvoll sein, aber das kann auch ein Klavier sein und Klavierunterricht ein ganzes Jahr oder 2 Jahre, so Sachen, ne?
Wie prägend war für Ihr wirklich so starkes soziales Engagement, was ja nicht endet jetzt, diese erste Pfarrstelle in Bogota in Kolumbien?
Oh, das ist total prägend. Also A, habe ich gelernt, in Kolumbien keine Angst zu haben. Ich habe erst mal gelernt, dass es Feinde gibt. Das kannte ich so als guter Deutscher nicht. Feinde war mir ein Fremdwort. Liebet eure Feinde, ja, ne? So, aber dass das gar nicht so einfach ist, habe ich da gemerkt, weil ich mir eben Gegner gemacht habe durch offenes, klares Reden. Also ich bin zum Beispiel einmal in der Woche, Freitagabend so ab 22 Uhr bis 3 Uhr morgens mit dem kolumbianischen Roten Kreuz, mit Ärzten drin, in so einem Rettungswagen, Stellen abgefahren, wo Gamines Straßenkinder waren. Und die haben die Medizin nicht versorgt und ich habe die auf den Arm genommen, getröstet, mit denen gespielt. Dann habe ich gesagt, ich war da der Spaßvogel, der kölsche, rheinische Clown für die, was sie auch schön fanden. Aber was ich da gesehen habe, beim allerersten Mal, das werde ich nie vergessen, die Tür des Wagens, des Synthetswagens geht auf und ich hatte das Gefühl, ich bin auf dem Mars gelandet. In einer völlig anderen Welt, die ich so nicht kannte. Also eine Brutalität, Einfachheit, Kinder mit Hautflechte über und über, wo ich zum Beispiel am nächsten Tag eine Taufe hatte eines Amerikaners mit einer Deutschen zusammen, wo ich dachte, die kommen aus der groben Mittelschicht, das Kind hat eine Chance und das Kind, das ich da gesehen habe nachts, das hat keine Chance. Keine Chance auf Bildung und wahrscheinlich noch nicht mal eine Chance auf Gesundheit und auf engstem Raum in der Hütte zusammenleben. Da wusste ich genau, das will ich nicht.
Was war die Konsequenz daraus?
Gegen solche Verhältnisse möchte ich ankämpfen. Also ich möchte da einfach Bewusstsein wecken, dass es anders geht. Das hat mich einfach geimpft.
Gerade, ne, wir reden ja auch immer so viel, wenn die Musik läuft, nur mal so zur Info, hat er mir was ganz Besonderes verraten, dass in seinem Talar immer ein besonderes Stück ist, was für uns als Jecke überhaupt nicht wegdenkbar ist. Ja. Und zwar
die rote Pappnase, also Knautschi. Ne? Ich sage mal, ich greife zwischendurch mal da rein, das gibt mir Mut und Sicherheit.
Aber die haben sie wirklich immer, wenn sie sind Talar, die ist immer dabei.
Die ist immer dabei. Und manchmal hole ich sie auch raus, ne, und setze sie auf.
Weil ich in welchen Situationen machen sie
das? Ach, habe ich schon, das entscheide ich spontan. Bei Kindern oder in einem Gottesdienst auch. Oder wenn ich einfach denke, hey, jetzt lachen wir doch einfach mal über uns. Ich finde das auch über mich selbst lachen, finde ich ganz, ganz, ganz wesentlich und wichtig. Aber ich habe das auch mal bei einer Beerdigung gemacht. So ein Urkölscher aus dem Ringsfädel. Und ich sah die so und dachte, ach Gott, der Pfarrer, jetzt erzählt er was und so. Ne? Erwartet. Nee, ich hatte vorher hatte ich bei den Totengräbern vor der Beerdigung der Feier hatte ich in die Tasche gegriffen und habe die rausgenommen, die Nas. Und die Totengräber sahen das, waren völlig entsetzt. Das wollen sie doch nicht wirklich machen. Die kannten mich und wissen, dass ich auch ungewöhnliche Sachen mache auf dem Friedhof. Jedenfalls dachte ich, oh, die Idee ist gar nicht so schlecht. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Dann bin ich rein, weil das passte zu dem Menschen auch. Und dann habe ich die Nase wirklich rausgeholt und gesagt und mir die aufgesetzt. Wer glaubt, dass am Leben was dran ist, dass selbst der Tod nicht zerstören kann, der muss bekloppt sein. Und dann habe ich gesagt, und er, der Tote, der da oben und ich, wir sind bekloppt.
Und dann war
und die, schon die auf Nase, der Nase dann am Finger.
Auf dem Finger noch.
Von der Nase dann auf dem Finger. Und da waren natürlich, die waren hellwach, aber sowas von wach. Ne? Die Kinnladen fielen runter und was macht der denn da? Und da wurde viel drüber geredet und da ist ja was dran. Ne?
Jetzt waren Sie über 3 Jahrzehnte lang ein wirklich prominenter, sind Sie immer noch, evangelischer Pfarrer in einer doch immer noch sehr katholisch geprägten Stadt Köln. Wie sehen Sie denn den Stand der Ökumene hier in Köln?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also erstmal grundsätzlich für die Südstadt gilt, wir haben immer eine fantastische Ökumene, aber weil wir nicht reden, sondern wir handeln zusammen. Also in der Obdachlosenarbeit haben wir den Frinkstreff, das Restaurant, was wir betreiben, und da sind wir krisenerprobt, wir halten zueinander, wir stehen zueinander. Ich weiß auch, was manche in der Gemeinde über Wölki denken, das sagen die mir, oder ich frage, erklärt mir das doch mal und so. Also das ist ein ganz starkes Miteinander. Insgesamt finde ich es natürlich schwierig, dass durch den Kardinal das sind so dunkle Wolken, das ist einfach ganz, ganz mies. Und ich versuche immer zu sagen, liebe Leute, tretet nicht aus der katholischen Kirche aus, sondern ändert sie, bringt euch ein, haltet dazu, ne? Also, da versuche ich so solidarisch zu sein, wie es nur geht, aber auch klar zu sagen, was ich von der Obrigkeit halte, nämlich nichts.
Jetzt hören Sie auf. Also offiziell mit den meisten, sagen wir mal. Gibt es einen Nachfolger schon?
Das ist nicht ganz klar. Denn dank der Kirchenaustritte, wo das Signal ja ist, wir brauchen euch nicht, sind auch Fahrstellen nicht mehr finanzierbar. Und unsere Gemeinde, ist ja die ganze Kölner Innenstadt, diskutiert gerade, die Fahrstellen von 6 auf 3 zu reduzieren, was eine Katastrophe ist, weil die Arbeit wird ja nicht weniger. Die armen Kerle, die das machen, Frauen und Männer. Also das ist eine große Diskussion, aber es gibt eine Chance, dass es vielleicht doch eine Besetzung an der Lutherkirche wieder geben wird. Dafür werden wir kämpfen, dafür werde auch ich kämpfen, weil das einfach so ein bedeutender Ort ist in der Stadt, der einfach erhalten bleiben muss. Wobei das Tolle ist, gleichzeitig habe ich versucht, an einem System Zukunft von Kirche zu arbeiten, das habe ich schon lange vorausgesehen, nämlich Kirche oder Gemeinde, die Kirche gibt es sowieso nicht, ne? Das ist Gemeinde und die lebt von Menschen. Viele Menschen ranzuholen, die ehrenamtlich mitarbeiten, das heißt also Gemeinde auf viele Schultern zu stellen und auch Gottesdienste so völlig anders zu gestalten, mit vielen zusammen, das geht, wir zeigen, dass das geht. Also die Lutherkirche wird, das Überleben der Lutherkirche und das Weitergehen hängt nicht an Pfarrpersonen.
Sie werden sowieso weiter engagiert bleiben im sozialen und gesellschaftlichen Bereich. Unter anderem sichtbar am 30. September in der Philharmonie. Was wird da passieren?
Ja, das habe ich jetzt schon öfters gemacht. Ich habe ein tolles Team. Das ist SOS Save Our Souls. So haben wir angefangen mit der Sea-Watch-Kapitänin Pia Klemp mit einer ausverkauften Philharmonie. 2018 war das, glaube ich, genau. Und das machen wir jetzt jedes Jahr. Das heißt, wir benennen Themen auch im Bereich natürlich von Flucht, hauptsächlich von Flucht, aber auch anderes, die ganz relevant für unsere Existenz und unser Weiterleben sind. Und in dem Fall ist es dann immer ein geniales, first class, absolutes Top-Spitzen-musikalisches Programm. Fortuna Ehrenfeld ist dabei, Michael Kuckert mit 270 Sängerinnen ist dabei, mit also fast allen seinen Chören. Also ein gutes Crossover. Oper ist dabei, Mitglieder des WDR-Sinfonieorchesters sind dabei. Also es ist schon, lässt sich sehen, wird also einfach absolute künstlerische Power sein. Und inhaltlich führe ich drei Gesprächseinheiten, kurze Gesprächseinheiten mit Carsten Schwank, ich sage immer unserem Wetterguru aus der ARD, ein Freund auch, um Klartext zu reden zur Klimakatastrophe, dass wir 10 nach 12 haben und dass wir uns neu verhalten müssen. Das ist ein Signal in unsere Gesellschaft rein, an uns alle, aber auch wesentlich an die Politik.
Und kann man einfach so hinkommen?
Da kann man für 26 Euro, ein bisschen kostet so ein Abend, nämlich einfach was. Der Reinerlös ist, wenn es einen gibt, der ist für die Sea-Watch und Fridays for Future. Also wir verdienen alle da gar nichts dran, wir machen das alle ehrenamtlich. Was soll ich jetzt sagen? Man kann bei der Kölner Philharmonie einfach jetzt in Vorverkauf gehen. Und ich hoffe, heute, jetzt durch die Sendung heute und vielleicht die Lokalzeit nachher, dass heute Abend 1000 Karten verkauft sein werden, weitere 1000. Ich möchte ein ausverkauftes Haus haben, weil das, was wir da machen, uns alle als Menschen angeht, ganz wesentlich ist. Aber nicht, wir senden nicht Depression, sondern wir senden Aufbruch, Aufstand und Ermutigung.
Das wünschen wir Ihnen, dass das ausverkauft wird. Und danke. Ein wichtiges Signal, finde ich, total. Zur Rettung unserer Welt. So dramatisch muss man es heutzutage leider ausdrücken. 35 Jahre war er Pfarrer der Lutherkirche in der Kölner Südstadt. Am Sonntag wird er entpflichtet. Um 11.15 Uhr ist der Gottesdienst und danach gibt es ein kleines Fest mit einigen Überraschungen, unter anderem auch einer Taufe live. Das müssen wir mal kurz erzählen. Was passiert da?
Das ist eine fantastische Musikerin aus der Südstadt, die ich auch längere Zeit begleitet habe und die Familie auch, also wir ganz lange intensive Geschichten miteinander haben, die jetzt eine fantastische junge Band hat und die schon immer überlegt hatte, Taufe, na ja, nein, wie ist das eigentlich, ist das noch modern, ist das hip, ist das nicht hip, passt das zu mir? Und die jetzt für sich entschlossen hat, wenn der Hans geht, dann will ich jetzt noch von ihm getauft werden. Und das ist fast so was wie ein Geschenk an mich, so ein Vertrauensbeweis irgendwie auch, aber auch so eine Verbindung zu dokumentieren und dass die bleibt und dass sie steht. Und dass ihr Bruder, ihr etwas jüngerer Bruder, wird das genauso. Das habe ich gerade erst erfahren. Ne? Das sollte eine Überraschung sein. Und also während dem Programm dann eben auch toll. Auf der Bühne. Das finde ich total irre. Aber eben auch das Signal, liebe Leute, denkt mal drüber nach. Wir Menschen brauchen Segen. Segen tut gut, gerade in dieser Krisenzeit, in der wir sind. Und dass wir Menschen segnen, dass wir Kinder segnen. Dass da noch eine andere Kraft und Energie ist, die wir brauchen und nötig haben und die uns auf die Beine bringt und auf den Beinen hält.
Dann einen richtig schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Ja. Weiter viel Kraft, Energie. Bleiben Sie gesund für die tollen Projekte, für all das, was Sie noch vorhaben.
Danke, Möder.
Danke, dass Sie hier sind.